Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 113 vom 23. Oktober 2024. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und ich kann meinen Augen gar nicht trauen. Die Mareile ist mal wieder da. Hallo Mareile.
Hi Christoph.
Es ist wirklich schön, dich wieder dabei zu haben. Du warst ja jetzt eine Zeit lang nicht dabei.
Genau, ich habe mir mal eine kleine Auszeit genommen aus verschiedenen Gründen. Und jetzt bin ich aber wieder am Start und sehr gespannt auf das Thema, was du mir heute mitgebracht hast.
Mareile, ich glaube, ich spreche dafür die Hörerinnen und Hörer gleich mit, dass wir uns sehr freuen, dass du wieder vom Mikrofon bist. Du hast hier, glaube ich, einen ganz besonderen Charme reingebracht, ne? Und hast mir auch sehr gefehlt, muss ich mal sagen. So.
Mit dir hier
eine Folge zu gestalten, das hat immer große Freude gemacht und war das letzte Mal im Januar, glaube ich, ne?
Genau.
Ja, da haben wir zu Regenwürmern und Mikroplastik gesprochen, ja, und das ist einfach schön. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und ja, hoffe,
dass... Ja, ich freue mich auch.
Ja,
das ne? auch durchaus vermisst, so ist nicht. Aber manchmal gibt es ja so Phasen im Leben, da braucht man mal die Aufmerksamkeit für andere Dinge und da haben wir ja das Glück hier im Soilcast-Team, dass wir sehr groß sind und ihr mich ersetzen konntet in der Zwischenzeit.
Richtig, richtig.
Und jetzt, genau, kann ich wieder einsteigen.
Ja, und das ist schön so, das ist gut. Ja, du sprichst es richtig an, ne? Also wir sind 8 Leute hier beim Zollcast und der Vorteil einer so großen Besetzung ist natürlich, dass wir uns gegenseitig aushelfen, ne? Weil das Leben, das sagen wir ja auch an anderer Stelle immer, ne? Das ist einfach das Leben. Man kann nicht immer podcasten, da kommt auch mal was dazwischen.
So gerne man möchte.
Ja.
Es geht nicht immer.
Es geht einfach nicht. Ne? Und jetzt geht's aber wieder bei dir und das ist gut so. Und die Hörerinnen und Hörer werden dich jetzt auch 2 Wochen in Folge hören. Ne?
Genau.
Das ist so verabredet. Auch interne Tauschgeschäfte finden da ja immer mal statt. Und heute haben wir uns aber darauf verständigt, dass ich nochmal ein Thema vorbereite, einfach so, um sich nochmal ein bisschen einzugrooven. Ne? Das ist so die Abmachung. Und deswegen hoffe ich, Mareile, dass ich dich bei deinem ersten Auftritt hier nicht enttäusche. Ich habe mir alle Mühe gegeben.
Das glaube ich. Das kriegen wir schon hin.
Ja, was interessant ist. Und wenn es so sein sollte, Mareile, dann sag mir das, dann mache ich es das nächste Mal besser.
Okay.
Ja.
Okay. Ihr habt es alle gehört da draußen.
Ja, ui, jetzt habe ich aber was verbrochen hier. Aber ja, nee, natürlich, ich halte mich dran. Wir wollen ja auch immer besser werden, Mareile. Und wir wollen natürlich auch anderen Leuten helfen, immer besser zu werden. Und da leite ich, glaube ich, mal auf unseren Vorgesprächspunkt über. Die 4. Bundeswaldinventur hat stattgefunden. Nicht erst heute, sondern 2022 hat die schon stattgefunden, wenn ich das so richtig sehe. Und die Ergebnisse sind jetzt gerade in dieser Woche vorgestellt worden und auch breit medial diskutiert und besprochen worden. Und da müssen wir mal drüber sprechen, Mareile.
Ja.
Weil da gab es so einen Punkt, der mich ein bisschen, ich will nicht sagen irritiert hat, aber doch, es hat mich irritiert. Denn diese Bundeswaldinventur, muss man sagen, ist medial ziemlich breit aufbereitet. Das ist auch ein Vorteil tatsächlich, ne? Also es wurden Pressemitteilungen geschrieben, es hat eine Pressekonferenz gegeben. Und es gibt auch eine eigene Website, die sich nur mit der Bundeswaldinventur und mit den darin befindlichen Ergebnissen auch der letzten Bundeswaldinventur zum Beispiel beschäftigt. Wo man sich auch die Daten der Bundeswaldinventur tatsächlich selbst rausziehen kann und zusammenstellen kann in verschiedenen Konstellationen. Also das ist wirklich cool, muss ich sagen. Und es gibt auch eine Handreichung zu ausgewählten Ergebnissen der Bundeswaldinventur, über die wir jetzt mal sprechen wollen. Und zwar auf Seite 46 dieser Handreichung. Da ist der Passus, der sich tatsächlich mit den Kohlenstoffvorräten unserer Wälder beschäftigt. Und da sind die Schlagzeilen rausgekommen. Ne? Der Wald ist jetzt das erste Mal seit langem keine Kohlenstoffsenke mehr, sondern er ist tatsächlich eine Kohlenstoffquelle. Aus verschiedenen Gründen. Ne? Das ist medial so aufbereitet.
Genau.
Und Mareile, was ist dir denn an diesem Text aufgefallen? Wir haben uns den ja vorher schon zugeschickt und den jetzt auch im Vorfeld diskutiert, aber was ist dir da so aufgefallen?
Genau, also es geht ja bei der Bundeswaldinventur um sehr viele Faktoren, die da gemessen und aufgenommen werden. Und das war aber, also wie wir es empfunden haben, so der Aufhänger auch der medialen Berichte, dass eben dieser Klimaschützerwald jetzt zur Quelle wird. Was tatsächlich ja auch eine massive Änderung bedeutet für diesen Sektor. Und ich hatte die Grafik erst gar nicht so sehr auf dem Schirm, bis du mich quasi darauf hingewiesen hast und auch diesen Text gar nicht so, also ich habe es überflogen ehrlicherweise und habe mir auf der Homepage dann angeguckt, was so die Kernergebnisse waren. Aber genau, wir sprachen schon kurz vorweg darüber, dass die Grafik ein wenig Irritationen vorrufen kann, auch in Kombination mit dem Text. Das eine ist, also was mir tatsächlich aufgefallen ist direkt, dass die Grafik beschreibt den Kohlenstoffvorrat in Wald und in Holzprodukten Deutschlands. Und da sind so verschiedene, ja, Kompartimente unterteilt, das ist erstmal fein. Oben in der Ecke steht allerdings CO2. Ja. Und das fand ich etwas irreführend, denn es geht ja tatsächlich um den tatsächlichen elementaren Kohlenstoffvorrat in Millionen Tonnen und nicht um CO2-Äquivalenzbindung oder so. Also da bin ich kurz drüber gestolpert, muss ich gestehen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Wir hatten hier in der letzten Folge, hatte ich mit Julian ein Paper von Markus Dotterweich besprochen. Ich glaube, der Godfather of Abbildungen, mehr oder weniger, ja. Die Abbildung kriegt von mir auch nur maximal 0,3 Markus Dotterweich, ja. Also das ist schön. Dass man
von
das,
0 bis wie viel?
Ja, von 0 bis 1, ne? Also das ist
ach so,
so
okay.
Genau, ne?
Ja.
Dann sind wir maximal bei 0,3. Also ich finde das auch schön, dass das links quasi nochmal grafisch dargestellt ist. Das zeigt nochmal so diesen Anspruch dieser Publikation, glaube ich, auch gut verständlich zu sein. Also du sagst es eben, CO2 und Kohlenstoffvorrat, das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Und dann kommt ja auch noch die Zahlen für die einzelnen Kompartimente, oberirdische Biomasse, Totholz, Holzprodukte, Streuauflage, ne, und unterirdische Biomasse. Die sind auch immer reingeschrieben. Das ist schön, ne? Aber die stimmen teilweise.
Das findet sich auch farblich, das finde ich auch sehr gut.
Ja, genau, ne? Farblich auch schön dargestellt und so. Nur das Problem ist eben, wenn man diese Zahlen mit den Zahlen im Text abgleicht, da kommt man manchmal nicht auf den grünen Zweig. Ja, das ist einfach so. Gleich im ersten Absatz steht 1184 Millionen Tonnen Kohlenstoff sind derzeit in den lebenden Bäumen der Wälder Deutschlands gebunden. Und wir haben uns im Vorfeld jetzt bemüht, alle beide diese Zahl rechnerisch aus der Grafik hier zusammenzufügen. Es ist uns nicht gelungen, Mareile, ne?
Ja.
Ja. Und
ja, ich war erschrocken. Wie gesagt, ich hatte es dann doch nur etwas grob überflogen zu Anfang. Und bin doch erstaunt, dass man das nicht so direkt aus der Grafik ersehen kann. Also andere Zahlen sind wiederum sehr klar.
Ja, ja.
So in Totholz sind 46,1 Millionen Tonnen Kohlenstoff gespeichert. Ja, die Zahl 46 taucht da auf, prima. Aber nicht alle Zahlen. Das ist tatsächlich seltsam.
Richtig.
Würde ich es mal beschreiben.
Ja, und das ist eben ein Punkt, den ich auch schon in sozialen Medien auf Instagram dann mal andiskutiert habe. Man könnte jetzt noch weitere Beispiele nennen. Also es gibt eine Reihe von Zahlen, die einfach nicht mit der Abbildung übereinstimmen. Und das hat sicher auch einen Grund, ne? Also entweder ist die Abbildung falsch oder die Zahlen sind falsch gewählt, ne? Oder es gibt noch weitere ergänzende Datengrundlagen, die gar nicht in der Abbildung verwendet wurden. Es ist alles denkbar, ne? Aber ich glaube, wo wir hier einen Punkt machen wollten an der Stelle, ist einfach, dass auch solche Publikationen quasi mit Bedacht gestaltet werden müssen und dass man, glaube ich, diese, also es sind ausgewählte Ergebnisse, das sagt ja der Titel dieser Publikation. Ich glaube, dass auch das Ansinnen ist, quasi so wirklich kurz und prägnant die wichtigsten Ergebnisse darzustellen, aber dass das, glaube ich, nicht zulasten halt solcher Feinheiten gehen kann, ne? Und Feinheiten sind es eigentlich nicht mal, sondern das sind ja wirklich elementare Bestandteile so einer Publikation, ne? Dass die Abbildungen, die dort verwendet werden, mit dem Text übereinstimmen, dass auch nicht unnötig Fachvokabular, das war dir noch aufgefallen, ne? Wie Kalamitäten zum Beispiel.
Ja.
Weißt du das? Was sind Kalamitäten?
Das weiß ich durch Zufall, ja, weil ich mal auf einer kleinen Rundtour war, wo es darum ging, dass der Wald in einem Gebiet hier in der Nähe etwas gelitten hat in den letzten Jahren, was ja auch in dem Bericht dann vorkommt. Also es sind, meine ich, Schäden, also einfach Schäden bedingt durch beispielsweise Schädlingsbefall. So.
Genau. Ja, und das ist grob ja
gesagt, genau. Und das Wort wird so sehr in allen Pressemitteilungen so rausgehauen. Und ich habe mich gefragt, ist es allen klar, was das Wort eigentlich bedeutet? Also man kann ja auch einfach Schäden sagen.
Ja.
Dann ist es, glaube ich, allgemein verständlicher, auch wenn natürlich der, ich sag mal, der Waldsprech sagt natürlich Kalamitäten, weil es einfach ein ganz klassisches Wort ist aus dem Bereich.
Genau, genau. Und du kannst es aber nicht erwarten von Leuten, die eben von außen in diese Publikation reingucken, ne, und sich da sozusagen das erste Mal wiederfinden und sagen, hey, ich komme hier einfach nicht mehr mit, ne. Und das zeigt aber auch nochmal, die Medien haben das tatsächlich, wie ich finde, übergreifend seriös aufbereitet. Und die sprechen nicht von Kalamitäten, sondern die haben auch erklärt, warum ist der Wald jetzt das erste Mal zu einer Kohlenstoffquelle geworden, ne? Und das hängt eben auch zum Beispiel mit dem Borkenkäferbefall zusammen, der dann natürlich eben auch Holz einfach zersetzt, ne? Und letztlich mineralisiert und dadurch wird eben Kohlenstoff frei. Aber das unterstreicht die Bedeutung eben eines Wissenschaftsjournalismus. Die sind auch fähig, über solche Feinheiten drüber wegzugehen und das einfach auszubügeln durch eine gute Berichterstattung. Das Problem ist immer, wenn eben Leute, die, sage ich mal, wissenschaftsleugnend unterwegs sind oder in irgendeiner komischen Ebene, dann tatsächlich mal in diese Publikation reingucken, dann finden sie Widersprüche und das ist eben wieder Wasser auf die Mühlen der Wissenschaftsleugnen, ne? Oder vielleicht sogar der Pseudowissenschaften. Ja, und das ist sowas, wo ich immer sage, da muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Auch in dem, was wir hier ins Netz blasen, Mareile, ne?
Naja, da kommt dann halt der, ich sag mal, der Perfektionismus doch wieder zu seinem Recht, dass solche Dinge wirklich am Ende nochmal geprüft werden müssen, wenn man wirklich mit tatsächlichen Zahlen argumentiert. Und ja, dass da wirklich nochmal sich die Zeit genommen wird. Ich weiß natürlich aus eigener Erfahrung, dass solche Berichte auch einfach Deadlines haben und man irgendwann sagt, okay, dann und dann ist die Pressemitteilung fällig, dann muss das alles stehen und dann ist der Druck und dann, ja, kann auch mal einem da was durchrutschen.
Auf jeden Fall.
Oder wie gesagt, wir sind natürlich auch offen für Erklärungen, wenn wir irgendwo eine Zahl übersehen haben. Also wenn das jemand hört, der oder die da mitgeschrieben hat, gerne auch anonym, und wir irgendwie erklärt bekommen, woher diese Zahl kommt, freuen wir uns auch.
Ja, ja, ja. Ja, Mareile, dann hoffe ich, dass wir jetzt die Bundeswaldinventur in möglichst vielen Facetten beleuchtet haben, auch in den positiven, ne? Und starten jetzt, würde ich mal sagen, durch mit unserem Thema heute, was ich vorbereitet
Jawohl.
Habe.
Ich bin schon gespannt.
Du bist gespannt.
Ja.
Mareile, wir müssen mal wieder über Archäologie reden. Das ist das ist der eigentliche Aufhänger dieser heutigen Folge. Ich entschuldige mich schon mal vorab bei allen Hörerinnen und Hörern für den Folgentitel. Es ist eine unerhörte Frechheit, dieser Folgentitel. Es musste einfach sein. Es kam einfach aus und sagt da ruhig, schreibt da ruhig mal, Mensch, das finde ich nicht in Ordnung oder vollkommen, weiß ich nicht unpassend oder so. Na, signalisiert da gern mal was, dann kann ich nachsteuern. Es ist jetzt halt so, wie es ist. Aber da steht ja zum Beispiel der Ulla-Felsen drin, Mareile. Warst du schon mal am Ulla-Felsen?
Kann ich nicht behaupten, nee.
Okay, im Fotschtal. Warst du schon mal im Fotschtal?
Auch dort nicht.
Okay, das dann werde ich dir das ein bisschen...
Ich habe auch keine Ahnung, wo es liegen könnte.
Nee,
also wirklich gar nicht.
Das können wir jetzt machen. Schließ deine Augen, Mareile. Wir gehen jetzt auf eine Reise. Ne, wir machen jetzt eine digitale Reise sozusagen in den Süden. Ne? Es wird ein bisschen exotisch sozusagen. Ne?
So weit in den Süden?
Ja, nee, so weit nicht. Wir sind in Österreich. Ja.
Okay.
Also ist ja trotzdem exotisch.
Auch exotisch, ja.
Ja, genau. Ne? Es ist ein schönes Land. Grüße an unsere Hörerinnen und Hörer aus Österreich. Ne? Und wir sind südwestlich von Innsbruck. Da ist das Fotschtal.
Aha.
Und das Fotschtal beziehungsweise der Ulla-Felsen, das ist halt archäologisch, ist das eine Hausnummer dort. Ne? Und warum das so ist und was es damit auf sich hat, das besprechen wir gleich. Allerdings würde ich mit dir mal kurz ein bisschen über Archäologie philosophieren, Mareile.
Gerne.
Du hast ja dieses Thema auch rausgesucht, ne? Ich habe dich so ein bisschen kryptisch befragt, habe dir, glaube ich, drei Optionen gegeben und du hast wie aus der Pistole geschossen, kam sofort, ja, ich will eine coole archäologische Methode. Warum, Mareile?
Ja.
Was hat's damit auf sich mit deiner Faszination für Archäologie?
Also ich glaube, zum einen war es auch der Auswahl geschuldet. Ich erinnere mich zwar gerade nicht mehr an die beiden anderen Optionen, aber da dachte ich, ach doch, das klingt doch gut. Ich finde Archäologie tatsächlich super spannend. Also ich konnte mich in der Schulzeit leider, muss ich sagen, nicht so sehr für Geschichte interessieren. Das ändert sich jetzt so langsam im Alter, ne? Kommt ja vielleicht auch andere Interessen. Ich bin schon länger aus der Schule raus, als ich mir zugestehen möchte.
Ja.
Und finde es tatsächlich super interessant, was wir so über uns wissen, aufgrund von ja archäologischen Grabungen vor allem. Ich denke immer eher an Grabungen und an Leuten, die in so kleinen Gruben sitzen und mit so kleinen Pinseln irgendwas freipinseln. Und dann sagen sie, wow, Tonscherbe, das heißt, die ist, keine Ahnung, 2000 Jahre alt. Und daraus kann man so Schlüsse ziehen, einfach wie gelebt wurde, wer da gelebt hat. Finde ich spannend.
Ja, und das ist mega interessant. Ich könnte mich da auch stundenlang mit beschäftigen tatsächlich. Und ich finde es vor allem spannend, was Archäologinnen und Archäologen so an Informationen sammeln können. Ne? Und wie sie die dann auch deuten können. Das ist ja wirklich ein eigenes Handwerk, eine eigene Zunft. Aber worauf ich hinaus will, ist, Archäologen und Archäologen haben eine ganze Palette an Methoden. Das sind auch nicht unbedingt nur Methoden aus der klassischen Archäologie, sondern überwiegend auch Methoden aus den Naturwissenschaften. Und da kommen wir ja her, Mareile. Das ist ja unser Steckenpferd, ne? Und diese Fülle an Methoden bedingt dann, dass man eben bestimmte Sachen in archäologischen Funden rekonstruieren kann und eben noch ein vollständigeres Bild des Ganzen sozusagen bekommt, ne? Und wir werden uns in dieser Folge, Mareile, eine dieser Methoden mal etwas genauer anschauen und werden uns anschauen, was im Fotschtal am Ullafelsen mit dieser Methode gemacht wurde und was man damit tatsächlich herausgefunden hat. Das ist unsere Aufgabe für heute, ja. Und ich stelle mal das Paper vor, was dieser Folge zugrunde liegt. Das Paper trägt den Titel Human and Livestock Fecal Biomarkers at the Prehistorical Encampment Site of Ullafelsen in the Foch Valleys, Stubai Alps, Austria, Potential and Limitations. Ein eingängiger Titel dieses Papers, das am 23. Februar 2022 in BioGeosciences Open Access veröffentlicht wurde, und zwar von Marcel Lerch. Das ist, glaube ich, sein erstes Paper. Gruß an der Stelle, ich habe ihn schon informiert, dass wir dieses Paper hier besprechen werden. Und ja, wie gesagt, es geht um den Ullafelsen. Der Ullafelsen ist seit 1993 etwa Ausgrabungsort. Da ist man also auf den Trichter gekommen, dass dort mal irgendwas stattgefunden hat. Im Neolithikum komme ich auch gleich noch drauf, was es damit auf sich hat. Und ich habe mal in die Shownotes gepackt noch einen Link zu einem schönen Bild dieses Ullafelsens, wo man auch ein bisschen so Größenrelationen sehen kann.
Kann ich das auch sehen?
Ja, wenn du in die Shownotes gehst und da mal draufklickst. Da siehst du diesen großen Felsen, ne? Ja, ne?
Herrlich.
Das ist mal ein Felsen, sage ich mal, ne? Ja, Alpen, genau, ne? Ein richtig schönes Tal, ein Alpental, so wie man sich das vorstellt, ne? Da hast du im Vordergrund eben diesen Felsen. Auf dem Felsen obendrauf siehst du so was Kleines, Weißes. Das ist ein Ausgrabungszelt.
Aha.
Zufällig von einer anderen Ausgrabung, aber, ne? Was ist eine Ausgrabung? Da sieht man mal so die Größenrelation, ne? Also, das ist ein Ding.
Siehst du, ich dachte gerade auch, im Hintergrund sieht man so diese Alpenkette, da sieht der jetzt gar nicht so riesig aus.
Ja.
Guck mal, im Vordergrund liegen, was liegt da, Ziegen?
Ja, genau, ja, ja. Und um Schafe und so werden wir uns heute noch kümmern, ja. Das sind halt diese Relationen, ne? Und in diesem Bereich hat man eben neolithische Funde festgestellt. Frage an dich, Mareile, weißt du, was das Neolithikum ist? Oder die neolithische Revolution.
Ich weiß, dass es ein Zeitalter ist.
Ja.
Aber ich weiß nicht den Zeitraum.
Ja, genau.
Wann man den anwendet, was war Neolithikum.
Da muss man, richtig, deswegen frage ich das, und es geht vielen der Hörerinnen und Hörern vermutlich genauso. Habe ich auch einen Link in die Shownotes gepackt mit einer, wie ich finde, sehr schnuckeligen Seite, die das mal zusammenfasst, so ein bisschen so diese ganzen Begriffe. Neolithische Revolution, Bronzezeit, Eisenzeit, wie hängt das alles zusammen? Ein schöner Text, sehr eingängig, ne? Die neolithische Revolution ist die Übergang oder der Übergang des Menschen quasi vom Jäger-Sammler, ne, zur Sesshaftwerdung. Also wirklich dazu, dass man Siedlungen, feste Siedlungen gebaut hat, Ackerbau betrieben hat, ne, und das also wirklich an einem Ort. Das ist diese neolithische Revolution. Und das bezeichnet dann eben dieses Zeitalter des Neolithikums. Du hattest gefragt, wann hat das stattgefunden? Das ist auch so eine beliebte Frage bei Archäologen. Da muss man immer die Nachfrage stellen, sozusagen, wo denn? Ne? Weil das Neolithikum hat nicht überall zum gleichen Zeitpunkt stattgefunden. Hier im Fötschtal oder in der Alpenregion, ne, das ist ja so eher südliche Alpenregion, schon vor etwa 10,9 bis 9,5000 Jahren. So ungefähr ist da diese Eingrenzung. Ne? Und man hat dort am Ullafelsen tatsächlich so Sommerlager gefunden mit Brandspuren, also vor allem Ruß, Black Carbon, ne, hat man dort in Böden schon gefunden und analysiert. Und das heißt quasi, die Jäger-Sammler, die dort damals gelebt haben, haben diesen Felsen als Treffpunkt, als Lager genommen, um dann eben in den Alpen ausgedehnte Jagd- und Sammeltrips zu machen, ne, und sich dort dann wieder kurzzeitig zu versammeln, haben Feuer gemacht, ne, und darüber kann man dann eben so Black Carbon in den Böden finden. Jetzt ist es
das
aber,
kann man sich ja erstmal gut vorstellen, ne? So treffen sich die ehemaligen Jäger und Sammler, haben einen Treffpunkt und dann geht's raus und man trifft sich wieder.
Ja.
Ob er damals schon Ullafelsen hieß, werden wir natürlich nicht erfahren.
Das werden wir nicht erfahren.
Aber es ist eine schöne Vorstellung, wenn die Menschen vor 10.000 Jahren auch schon dachten, das sieht aus wie ein Ullafelsen, da treffen wir uns.
Ja, ne? Das vermutlich haben die sich auch schon gedacht, Mensch, das ist mal ein Felsen, da lass mal treffen. Ja.
Der ist gut.
Und jetzt ist ja aber die spannende Frage, die ich mal an dich adressieren will, Mareile. Wir reden ja jetzt über die neolithische Revolution. Also irgendwann werden sie ja übergegangen sein dort von diesem lockeren Treffen mit kleinen Feuerlagern hin wirklich zur Viehhaltung möglicherweise. Ne? Und hast du schon mal was davon gehört, wie man archäologisch rausfinden kann? Und wir reden ja hier von einem Zeitraum von also frühestens 9,5000 Jahren, genauer gesagt bronzezeitliche Ausgrabungen, die dort im Bereich 4,2 bis 2,8000 Jahren vor unserer Zeit stattgefunden haben. Also da sind die Menschen dort definitiv schon sesshaft gewesen. Hast du eine Idee, wie man rausfinden kann, ob die dort Weidevieh gehalten haben? Wenn ja, welches? Und wie kann man das rausfinden? Hast du da schon mal was gehört?
Tatsächlich ja.
Ja? Echt?
Ich glaube, es war die letzte oder vorletzte DBG-Tagung, wo ich einen Vortrag gehört habe. Da ging es darum, rauszufinden, ich glaube, es war ein römisches Lager irgendwo in Mittel-Norddeutschland, weiß ich gar nicht mehr genau, worum es da ging, wo rausgefunden werden sollte, ob da jetzt Pferde waren oder auch nicht und wie groß das Gebiet war.
Okay.
Und da komme ich natürlich mit meinen Pinselchen und Pfeilspitzen vielleicht jetzt nicht mehr so weit. Mhm. Und du hast es auch im Titel schon verraten.
Ja.
Ich habe natürlich ganz schnell mitgedacht, als du den Englisch so runtergeraddert hast.
Ja.
Und wir müssen uns mit Fäkalien befassen, ist das richtig?
Richtig, wir befassen uns mit Kacke, Mareile.
Großartig.
Das ist was alle Säugetiere machen, die kacken. Ne? Neben anderen Dingen, die Säugetiere natürlich auch tun. Aber das gehört nun mal mit dazu. Und vor allem über diesen Zeitraum, und das ist so das Erste, was ich mal hier an der Stelle transportieren will, ne? 4,2 bis 2,8000 Jahre vor unserer Zeit, ne? Da würde man ja jetzt nicht davon ausgehen, dass sich dort tatsächlich Kacke im Boden erhält, ne?
Das wissen wir ja eigentlich auch besser, oder?
Ja,
also
richtig.
Wenn irgendwo Tiere hinmachen, irgendwann ist das weg.
Genau. Und das ist auch so, ne? Aber das Gute ist eben, dass diese Fäkalbiomarker, über die wir heute sprechen wollen, die schaffen das tatsächlich über diesen Zeitraum, sich im Boden zu erhalten. Sind also, man spricht da von Persistenz, ne? Also beständig gegenüber Umweltfaktoren. Und über diese Fäkalbiomarker werden wir heute in der Folge ein bisschen detaillierter sprechen. Jetzt sagst du mir.
Sehr gerne.
Ja, und jetzt sagst du ja natürlich, Fäkalbiomarker, das kann doch gar nicht sein, dass man sich da so detailliert rauslesen kann, was das quasi für Organismen sind, oder?
Ja, das weiß ich tatsächlich nicht, ob man wirklich die Tiere voneinander unterscheiden kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass man Menschen und Tiere unterscheiden kann. Mhm. Vielleicht irgendwie ernährungsbedingt oder so. Also ja. Pferde ernähren sich ja vegetarisch. Der Mensch hat dann damals das Pferd gegessen. Vielleicht sind es dann andere Biomarker.
Ja.
Aber ob das jetzt eine Ziege war oder ein Schaf, wäre ich gespannt.
Wäre sehr spannend, war ich auch. Ja. Hätte ich auch nicht gewusst, bis ich dieses Paper gelesen habe. Es ist tatsächlich so, das kann man. Ne? Und die Grundlage sind natürlich einerseits die Ernährungsgewohnheiten. Das ist ganz wichtig. Menschen und auch Schweine sind ja Omnivoren, ne? Also Allesfresser, ernähren sich entsprechend vielfältig. Wenn Fleisch verfügbar war zur damaligen Zeit, hat man auch Fleisch gegessen, ansonsten überwiegend vegetarisch tatsächlich. Ne? Das ist das eine. Aber das andere ist eben auch die konkrete Ausgestaltung des Verdauungstraktes, ne? Und da gibt es schon Unterschiede zwischen der menschlichen und Schweineverdauung zu denen der Wiederkäuer, über die wir heute sprechen wollen zum Beispiel. Aber auch zwischen Wiederkäuern gibt es ja Unterschiede. Ne? Wir reden heute über Schafe und über Rinder. Da kann man sich ja schon vorstellen, da ist ein gewisser Größenunterschied zwischen diesen beiden Wiederkäuerarten, dass da auch die Verdauungssysteme mitunter ein bisschen anders gestaltet sind. Ne? Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass die natürlich auch andere Ernährungsgewohnheiten haben. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass Schafe vielleicht gerne was anderes schnurpsen als so ein Rind und umgekehrt, ne? Wie das so ist. Ne? Man hat ja halt andere Vorlieben vielleicht. Ja, ja, genau. Und wichtig ist, ich werde euch nicht die ganze Zeit jetzt mit diesen Stoffen behelligen, weil ich glaube, das ist auch ziemlich verwirrend. Wer das im Detail nachlesen möchte, wird das natürlich in diesem Paper tun können. Aber ich habe ein interessantes Grundprinzip sozusagen herausgearbeitet, was ich hier mal vorstellen möchte. Grundlage okay, ist Grundlage ist eine überwiegend oder ausschließlich vegetarische Ernährung, ne? Das können wir mal festhalten. Also sowohl Omnivoren ernähren sich ja zu einem Teil vegetarisch, ne? Nicht ausschließlich, aber zu einem Teil, ne? Als eben auch Rinder und Ziegen, ne? Die ernähren sich ausschließlich vegetarisch.
Und ich überlege gerade, ernähren sie sich nicht sogar vegan, wenn wir ganz genau sind?
Ja,
eigentlich
ja.
Essen sie doch komplett nur Pflanzen, oder?
Ja, also, hast du recht,
die
ja.
Die würden jetzt keinen.
Ja, ja.
Dann, also, was auch sonst.
Ja,
vegetarische
richtig.
Eier vielleicht, ne?
Dann sind sie.
Ja, aber habe ich jetzt auch noch nicht gehört, dass ein Schaf ein Ei.
Okay, gut. Dann,
oder?
Ja,
das ist. Wenn man das bei Tieren überhaupt sagen kann, also omnivor ist ja schon.
Ja.
Beschreibt ja Pflanzen fressend, heißt es so, ich glaube.
Omnivor ist alles fressend.
Omnivor, genau.
Herbivor wäre Pflanzen fressend, ne?
Okay.
Aber vielleicht einfach auch Herbivor sozusagen, ne? Also die herbivore Ernährung deckt Pflanzen vollständig ab, ne? Und die Omnivore teilweise.
Genau.
Und jetzt ist es natürlich so, dass es bestimmte Biomarker gibt, die einfach auch in Pflanzen als Ernährungsgrundlage halt enthalten sind, ne? Und da reden wir vorwiegend von der Stoffgruppe der Steroide. Ne? Also es gibt Steroide, die tatsächlich in Pflanzen oder als Ausgangsstoffe sozusagen in Pflanzen enthalten sind. Ne? Jetzt denkst du bei Steroiden natürlich an auch einen Österreicher. Ja, da gibt es ja so einen berühmten Österreicher, der auch mal Gouverneur war in den USA.
Oh, ne? Schwarzenegger meinst du?
Genau, ne? Der hat damit möglicherweise auch was zu tun. Aber Steroide.
Sehr muskelreich.
Richtig, genau. Und die kann man auch dafür verwenden, aber sie sind eben auch tatsächlich als Naturstoffe in Pflanzen zum Beispiel, vor allem in Blättern und in Wurzeln enthalten. Ne? Und da sagt man zum Beispiel, das ist die Unterstoffgruppe der Delta-5-Sterole. Ne? Das ist so eine Stoffgruppe, die du typischerweise in Pflanzen findest. Und Einzelstoffe wären zum Beispiel Beta-Situsterol und Stigmasterol. Ja, jetzt weiß man auch, warum ich nicht die ganze Zeit jetzt diese Stoffe immer und immer wieder aufzählen werde in ihren Verhältnissen.
Es wird sehr chemisch.
Es wird sehr chemisch, ja, und das möchte ich euch natürlich ersparen. Ne? Aber man kann sich jetzt vorstellen, es gibt also Ausgangsstoffe, die sind in Pflanzen enthalten das Rind oder das Schaf schnurps jetzt die Pflanze weg. Und im Verdauungssystem des Rindes, des Schafes und auch des Menschen passieren ja dann Umwandlungsprozesse mit diesen Stoffen, ne? Die vielfältig sind, Um- und Neubildungsprozesse. Und am Ende kommt dann was anderes raus, ne? Und diese Zersetzungsprodukte sind dann tatsächlich charakteristisch. Und das heißt aber auch, wir können unterscheiden, ob es sich jetzt bei dem Material, was untersucht wird, um reines Pflanzenmaterial gehandelt hat, ne? Ob es sich aufgrund der Verdauungsspezifika um das Material gehandelt hat, vielleicht eher von Omnivoren oder Herbivoren. Und wir können sogar einzelne Arten voneinander unterscheiden, ne? Das ist ziemlich abgefahren.
Das heißt, man könnte, also es geht auch darum, was genau die gefressen haben, ja? Also wir sehen daran schon, okay, ein Rind hat sicherlich andere Pflanzen gegessen als ein Schaf und deswegen sind die Marker in deren Resten unterschiedlich.
Ja.
Obwohl beides pflanzlich.
Ja, beziehungsweise wir sind ja in derselben Region am Ullafelsen und es hat, da greife ich jetzt schon mal vor, sowohl Rinder als auch Schafhaltungen dort gegeben. Also haben sie potenziell auch das Gleiche gefressen, ne? Aber auch da sind dann tatsächlich aufgrund der Spezifika der unterschiedlichen Verdauungssysteme noch Unterschiede halt in den Zersetzungsprodukten festzustellen. Ja, und das ist ziemlich, finde ich, ziemlich abgefahren, dass man sowas machen kann, sowas hinkriegt. Und ich greife jetzt mal noch zwei Beispiele raus, dass man sich das nochmal vor Augen führt. Zum Beispiel ist es bei den Wiederkäuern so, dass es einen Stoff 5-Beta-Stigmasterol gibt und die Gallensäure, die habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen, Desoxycholsäure, kurz DCA, ne? Das sind zum Beispiel so zwei Biomarker, wo du sagen würdest, okay, wenn du die in erhöhtem Umfang findest, das deutet auf den Wiederkäuer hin. Im Gegensatz dazu, der Allesfresser würde auf das Sterol Coprostanol verweisen und auf die Litocholsäure als Gallensäure, kurz LCA. Ne? Also das sind halt einfach so Biomarker, die charakteristisch sind für verschiedene Ernährungsweisen. Und wie das jetzt im Detail aussieht, tatsächlich bei den Wiederkäuern, damit beschäftigen wir uns gleich. Das Paper, was ich hier vorstelle, hat eigentlich versucht, 4 einzelne Fragestellungen zu beantworten, die an und für sich schon ziemlich cool sind. Deswegen spreche ich sie hier nochmal an. Sie haben sich erstens zum Ziel gesetzt, quasi Wiederkäuermuster, ne? Also charakteristische Muster dieser Abbauprodukte, dieser Biomarker zu vergleichen. Und zwar zwischen modernen Proben, also Proben, wo wirklich auch diese Wiederkäuer tatsächlich derzeit grasen und kacken. Ja, und das zu vergleichen mit den archäologischen Funden, die am Ullafelsen gemacht wurden. Das war sozusagen das eine Ziel.
Das hatte ich mich auch gerade schon gefragt. Irgendwoher muss man ja wissen, dass es diese Abbauprodukte gibt.
Genau, du brauchst einen Benchmark.
Das muss man ja aktuell erstmal messen.
Ja, genau.
Und dann guckt man, wie war das, was sehe ich
richtig
in der alten Probe.
Genau, okay. Ja, und das haben sie, das ist schon mannigfaltig gemacht worden. Also die Methode ist jetzt nicht total neu, ne? Aber sie haben das hier auch nochmal abgeglichen und haben auch entsprechend in der Probennahme das mit berücksichtigt, ne? Das zweite ist, gibt es Unterschiede zwischen Mensch und Vieh tatsächlich, ne? Also kann man in den archäologischen Proben da Unterschiede erkennen? Gibt es da also auch einen menschlichen Einfluss? Hat der Mensch auch dort gekackt, wo die Tiere gekackt haben? Wenn ja, wo und warum und wie hängt das alles zusammen, ne? Das war also die zweite Sache. Das dritte ist, das habe ich mir so aufgeschrieben, kann man tatsächlich die Kackhistorie dort rekonstruieren? Also wer, wann, wie, wo da rumgekackt hat? Das ist auch.
Das wäre die Frage, über welchen Zeitraum geht das? Also
genau.
Ist ein Marker, keine Ahnung, jetzt 5000 Jahre alt und der andere 5500?
Ja.
Also sind das die Abstufungen? Ne?
Genau, da kommen wir auch gleich noch drauf, wie das dort eigentlich mit dem Bodenprofil dann zusammenhängt. Das ist auch ziemlich abgefahren. Ja. Und die vierte Frage, die sie sich gestellt haben, ist, ob Fäkalbiomarker bei einem niedrigen pH-Wert ausgewaschen werden. Jetzt guckst du ganz irritiert, Mareile, bei einem niedrigen pH ausgewaschen. Wie kommt denn diese Frage jetzt dahin? Das interessiert doch einen Gasmann. Aber so wie ich die Leute kenne, haben sie gesagt, Mensch, das ist ja hier eine praktische Situation von Bodenprofilen her. Den nehmen wir die Frage gleich noch mit, weil das sind durchweg pozzolierte Böden. Und zufälligerweise ist gerade in diesem Alluvialhorizont, also nochmal für die Hörerinnen und Hörer, Pozzole sind natürlich Böden, die dann entstehen, wenn eine Versauerung eintritt, eine natürliche Versauerung. Und dann gibt es also einen Horizont, in dem der pH-Wert unter ein bestimmtes Niveau fällt, meist unter pH 4. Ne? Und dort werden eben sowohl organische Substanz als eben auch bestimmte Minerale ausgewaschen, ne? Also wirklich gelöst in dieser sauren Bodenlösung und in tiefere Bodenregionen transportiert. Hört dazu gern nochmal Folge 13.
Sieht auf Bildern immer toll aus, weil da halt so ein tatsächlich quasi fast weißer, ja, so eine weiß horizontale Schicht entsteht und darunter aber wieder was dunkler wird. Und daran, ja, sieht man so diesen Wechsel. Also für die Diskussion gab es letztens auf einer Tagung auch schon mal, was ist schön, das artet jetzt aber gerade aus. Ich finde das immer persönlich sehr hübsch. So ist natürlich im Auge des Betrachters, aber ja, es ist mal was anderes als...
Jetzt ist es so, dass in so Alpentälern natürlich diese Böden auch glazial überprägt sind. Ne? Also da auch in den Alpentälern findet immer oder hat in der Vergangenheit immer mal so eine Vergletscherung stattgefunden. Also die Gletscher, die wachsen immer mal ein bisschen mehr und ziehen sich dann zurück so in erdgeschichtlichen Zeiträumen. Ne? Und das ist dort natürlich auch passiert. Aber der Vorteil jetzt für diese Versuchsanordnung ist, dass man eben diese bronzezeitlichen Funde gerade in oder auf diesem Alluvialhorizont gemacht hat. Ne? Also so Pfeilspitzen und verschiedene andere Werkzeuge, ne? Die liegen eben genau in diesem E-Horizont. Deswegen haben die gesagt, aha, wenn wir da sowieso nach Fäkalbiomarkern suchen, und es ist in der Literatur noch nicht eindeutig geklärt, ob die halt bei pH 4 schon ausgewaschen werden, ne? Zusammen mit den anderen Stoffen dort, ne? Dann nehmen wir das doch gleich mal noch mit, ja? Und untersuchen das auch noch mit.
Ja. Sehr löblich.
Genau. Und das ist sozusagen dann noch die vierte Forschungsfrage, ja. Und ja, was haben sie gesampelt dort? Sie haben nicht direkt am Ullafelsen gesampelt, Mareile, weil das wäre ja blöd, ne? Wenn du jetzt von einer neolithischen Siedlung ausgehst, also du jetzt, Mareile, du würdest dir dort deine Hütte bauen, natürlich auf den Felsen obendrauf, damit du einen schönen, klar, Überblick hast, ne? Und wo würdest du die Schafe und Rinder halten?
Gute Frage. Ich als neolithische Bäuerin.
Ja, als neolithische Bäuerin.
Na, da, wo sie auf jeden Fall genug zu fressen haben. Also, ja, auf einem etwas größeren Weidebereich. Mhm. Vielleicht aber auch da, wo ich sie im Blick habe.
Ja, nicht, genau.
Dass irgendwer anders kommt und meine, richtig, Schafe klaut.
Richtig, ne? Also schon in deiner Nähe.
In der Nähe der Siedlung.
Ja, ne? Aber nicht direkt da, wo du ja selbst lebst, ne? Weil das wäre ja, genau, kontraproduktiv. Genau. Ne? Genau. Und deswegen auch diese Proben, die genommen wurden, sind halt im Umfeld dieser Grabungszonen genommen worden, wo man eben tatsächlich diese Siedlungsfunde gemacht hat. Ne? Und die Fragestellung zieht jetzt darauf ab, überhaupt erstmal nachzuweisen, ist da wirklich Viehhaltung betrieben worden, ne? Außerhalb dieser Siedlungsbereiche. Das ist es, ja. Und insgesamt, es gab verschiedene Bodenprofile. Ich habe jetzt noch nicht nochmal nachgeschaut, wie viele Profile es waren, aber sie haben tatsächlich 37 Proben genommen und zwar immer horizontweise, ne? Und das ist eine ganz typische Horizontierung, die man dort eben findet, ne? Also du hast einen AH-Bereich, ne? Also einen humosen Oberbodenbereich, sogar in drei verschiedenen AH-Horizonten, die dort vorkommen, dann kommt dieser Alluvial, dieser Auswaschungsbereich, ne, und der überlagert sozusagen einen B-Horizont, wo dann eben nochmal eine Humusanreicherung oder eine S, was war S nochmal, Sesquioxide?
Das sind die Sesquioxide, also Eisen und ja, Manganoxide,
genau, genau, ja,
die da wieder reingewaschen werden.
Richtig, ja, richtig. Und
tolles Wort.
Ja, es ist also wirklich, ich denke da immer noch gern an die Bodenkunde-Vorlesung zurück, als ich dieses Wort gelernt habe, ja. Genau, ne? Und diese Horizontierung ist halt dort charakteristisch und hat sich durch fast alle Profile durchgezogen, die dort auch tatsächlich beprobt wurden. Und deswegen konnte man es auch gut vergleichen und deswegen konnte man dann auch, was die Probennamen anging, so verschiedene Darstellungsformen wählen, die eben die Verteilung sozusagen, ne, der gefundenen Mengen an Steroiden zum Beispiel da ein bisschen darstellt. So, das ist
Ich habe mal das Foto gefunden.
Ja.
Und, genau, dachte ich, guck auch noch mal rein.
Ja.
Vielleicht muss man noch erwähnen, dass dieser Alluvial, also dieser Auswaschungshorizont, der ist wirklich schmal. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man da jetzt 15 Zentimeter massiv Auswaschung hat, sondern das sind hier 2 Zentimeter, ja, also recht dünn.
Genau.
Das heißt, das zu beproben ist auch gar nicht so leicht. Da muss, ja, man schon genau gucken, wo die Grenzen sind und wie man da ans Material kommt.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Aber spannend, ja.
Da immer, und das im Vorfeld auch nochmal so rauszufinden, das ist eben unser Neolithikum. Ja. Ne? Da sind die Pfeilspitzen drin. Das ist eben das, was ich meine. Die Lage der Fundstücke muss genau dokumentiert werden, dass man eben genau solche Feinheiten rausarbeiten kann und darauf aufbauend dann weitere Fragestellungen beantworten kann. Ne? Ja, das ist das. Was ich jetzt, 37 Ullafelsenproben, ne, das sind eigentlich die Profile, die archäologisch relevant sind. Was macht man dann noch? Natürlich, du brauchst eine Kontrolle, ne? Die Kontrollen haben sie aus einem ganz anderen Bereich genommen, die eben, also aus einfach Proben auch aus dem Fotschtal, ne, aber aus von Stellen, die nicht archäologisch relevant sind. Da auch nochmal 9 Proben genommen und sie haben eben die 2 Vergleichsproben genommen, Rind und Schaf jeweils. Ich habe mir hier notiert, bekackte Flächen, ja, also
sehr schön.
auch Weideflächen, die entsprechend
dezent bekackte Fläche.
Genau, ja. Und jetzt ist es so, jetzt könnte man auch noch über die Analytik sprechen. Habe ich tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit bei Bruno Glaser auch im Labor gelernt, wie man sowas macht. Ist mega interessant, diese Fäkal-Biomarker-Analytik, aber die spare ich mir jetzt an der Stelle mal auf. Es ist wichtig zu wissen, dass man eben die Labormethoden hat, um diese ganzen Fäkalbiomarker auseinanderzuhalten. Die Gallensäuren, das ist der eine Komplex, ne, sind verschiedene Gallensäuren, die heißen so, weil sie unter anderem eben in der Galle produziert werden, beim Menschen und bei Omnivoren, ne? Und das andere sind eben die Steroide. Ja, und
genau, es klingt nach chemischen Methoden, soweit kann man es vielleicht ganz kurz erzählen, aber
richtig,
auch wiederum relativ spezifisch. Ne? Ist nicht so klassisch, wir brauchen halt Kohlenstoff und Schwermetalle oder so.
Ja, ja.
Sondern das sind nochmal besondere Laborvarianten, die man da.
Richtig, richtig. Ja, das ist genau, ne? Und jetzt kommen wir mal auf die Ergebnisse eigentlich. Also, sie haben zunächst mal, das ist ja immer wichtig, sonst wäre das Paper vermutlich auch nicht publiziert worden. Hat es denn eigentlich hingehauen, wirklich einen Unterschied festzustellen zwischen den Kontrollproben und den tatsächlich archäologisch relevanten Proben? Das ist
wert. Wobei ich da direkt einmal sagen möchte, ich fände es ja auch schön, wenn man mehr Sachen liest, die nicht funktionieren. Ist ja immer mal wieder Diskussion auf so Tagungen.
Richtig.
Weil wenn was nicht klappt, kann sich der nächste Doktorand das vielleicht sparen.
Ja, genau, genau.
Aber
werden wir, glaube ich, nicht mehr erleben, Mareile. Wir beide.
Wir sind, also so alt sind wir auch noch nicht.
Vorhin hast du gesagt, hier mit höherem Alter entwickelt man ja auch Interessen. Ich erlebe das tatsächlich. Jetzt sind wir raus aus dem Skript, aber ich erlebe das immer bei alten Herren, Mareile. Alte Herren im Rentenalter fangen auf immer an, sich für Geschichte zu interessieren. Das ist so ein Ding, ne? So, und da
eine Freundin von mir hat Geschichte studiert und da gab es sehr viele Gasthörende im Seniorenalter.
Oh je,
also Marianne. Warum nicht?
Kann man ja machen. Warum nicht? Aber so alt sind wir dann zum Glück auch nicht. Wir sind ja selber Jahrgang. Eben. Deswegen nehme ich mal.
Deswegen sage ich, gibt's noch Chance, dass man da eine Entwicklung sieht nochmal. Ja,
genau. Oder? Deswegen ich nehme mal für uns in Anspruch, dass wir blutjung sind und quasi noch Absolut. Am Anfang stehen unserer Entwicklung. Ja.
Ist ja auch alles relativ. Aber gut, jetzt sind wir gerade kurz.
Genau. Kurz abgeschweift, Vergleich, Kontrolle, archäologisch relevante Stellen, ne, das kürze ich mal ab, das hat hingehauen, ne, sie haben vor allem auf die Steroidgehalte da geguckt, das sind eben diese Biomoleküle, ne, wie ich gesagt hatte, die charakteristisch sind für die Verdauung und das haute so weit hin, ne, sonst wäre es, wie gesagt, vermutlich in der heutigen Zeit nicht publiziert worden, so. Erste Frage, Vergleich, Kacke mit archäologischer Kacke. Ne? Und das, muss ich wirklich sagen, ist mindblowing gewesen für mich. Du hast das Paper vor dir, ne? Wenn du auf Seite 1142 gehst, da hast du ja diese verschiedenen Ratios, ne? Also diese verschiedenen Verhältnisse dargestellt, mit ganz komplizierten Begriffen quasi dieser einzelnen Fäkalbiomarker. Ne?
Die Formeln, meinst du?
Ja, genau, ne? Diese Brüche.
Ja.
Und das ist, also eigentlich ist es relativ einfach, ne? Du nimmst halt die Gehalte der entsprechenden Fäkalbiomarker und setzt die Gehalte in diese Gleichung ein und kriegst dann halt ein Ratio, ne? Und da kommt eine lustige
Zahl. Genau, ein Verhältnis raus. Im Grunde von verschiedenen Markern. Also sowas wie wir als Bodenkunde sagen, okay, es gibt ein Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff beispielsweise.
Ja, genau.
Ne? Gibt's hier ein Verhältnis von der Summe aus Coprostanol und Epicoprostanol.
Und 5 Alpha-Cholesterol. 5 Alpha-Cholesterol, ne? Genau. Und ist eigentlich recht einfach, wenn man das einmal drauf hat sozusagen. Und da sage ich dir jetzt, also zum Beispiel bei Ratio 1, was wir gerade angesprochen haben, die Formel lese ich jetzt nicht nochmal vor, wenn da halt so der Wert 0,8 rauskommt, Pi mal Daumen, dann deutet das auf Rinder oder Schaf hin, also auf Wiederkäuer.
Okay.
Also okay, du nimmst einfach diese Fäkalbiomarker, rechnest das aus und wenn da 0,8 rauskommt, dann ist das gebenchmarkt schon, mannigfaltig untersucht, wenn da bei 0,8 sind es Rinder oder Schafe, ja. Wie cool ist das denn, Mareile?
Das ist super.
Oder ich nehme mal noch Ratio 5 zum Beispiel. Da geht es um die Gallensäuren. Das ist einfach nur das Verhältnis DCA zu LCA. Also es ist tatsächlich ein sehr einfaches Verhältnis. Da liegt es halt bei Rindern und Schafen so im Bereich von 8 bis 12. Ja, so. Und wenn da was zwischen 8 und 12 rauskommt, dann findest du dort oder kannst du davon ausgehen, dass das eben Rinder oder Schafe dort waren, die dort geweidet haben. Ne? Und so ist das Prinzip dieser Untersuchung gelaufen letztlich, ne? Oder diese Auswertung der Ergebnisse, ne? Ja, und ich muss einfach sagen, Vergleich rezente Proben versus archäologische Funde. Mareile, das lief wie am Schnürchen. Also die haben diese Ratios durchgetestet und haben gesagt, boah, das ist ja Literaturwert, sagen wir mal, ne? Das ist einfach
optimal. Ja, optimal. Das wünscht man sich ja eigentlich immer, ne? Wenn man so Laborergebnisse kriegt, denkt man auch, bitte, ne?
Ja.
Ist das alles plausibel und so?
Ja, genau. Ne? Und das ist genau so, das sieht man dann in Abbildung 4, ne? Das ist dann dieser Vergleich. Und da sieht man auch zum Beispiel, sowohl bei Schafen als auch bei Rindern ist zum Beispiel das 5-Beta-Stigmastanol, ne, bei den Steroiden. Und das DCA bei den Gallensäuren zum Beispiel herausragend, aber die haben halt unterschiedlich hohe Werte, alle beide, ne? Und die dann kann man auch miteinander ins Verhältnis setzen und darüber eben die Art unterscheiden, ne? Ja, und da hat der Abgleich mit den archäologischen Proben wirklich hervorragend hingehauen. Es war ein erstes Indiz geschaffen dafür zu sagen, dass dort auch wirklich entsprechend beweidet wurde. Naja, dann schauen wir uns doch mal an, wie es eigentlich im Tiefenprofil ausgesehen hat letztlich. Ne? Wir haben jetzt das Bodenprofil ja besprochen und natürlich wurde auch profilhaft, also horizontbezogen immer, zum Beispiel der Steroidgehalt und auch der Gehalt an Gallensäuren beprobt. Ne? Und das findest du in Abbildung 5 dargestellt. Das sind alles Boxplots, also das sind letztlich Verteilungen dieser Werte, ne? Wenn man da reinguckt, aber was man aus diesen Boxplots, glaube ich, gut sehen kann, ist erstens mal, es gibt einen Unterschied zwischen diesen organischen Auflagen, / AH-Horizonten oben und allem, was darunter liegt. Ne? Und das Zweite, was man...
Genau, im Sinne von dort ist mehr zu finden.
Ja, also genau. Ja,
die Konzentration ist höher.
Ja, und auch breiter gestreut. Ne? Das ist so ein Befund. Ne? Und das hängt einfach damit zusammen, dass dort natürlich auch eine rezente Nutzung stattfindet. Ne? Also, dass solche Biomarker entsprechend auch eingetragen werden. Und, das darf man auch nicht vergessen, dass die ja auch, also die Steroide vor allem, auch pflanzlichen Ursprungs sind. Ne? Also das sind ja Pflanzenmoleküle tatsächlich, die in Pflanzen vorkommen. Ja. Ne? Und hier ist nur der Totalgehalt dargestellt. Insofern kein wirklich überraschendes Ergebnis. Aber was sie hier auch festgestellt haben, und das war ja auch die vierte Forschungsfrage oder der vierte Auftrag sozusagen dieser Studie, ne? Es hat nach ihrer Ansicht keine Auswaschung quasi aus dem Eluvialhorizont stattgefunden. Also wir finden noch Steroide, zum Beispiel in den BH-Bereichen oder BS. Ne? Allerdings, das kann zurückzuführen sein.
Also die Anreichungshorizonte,
genau.
Nochmal dazu erwähnen.
Ja, genau. Ne? Und auch
hingewaschen wurde.
Richtig, ja. Und auch darunter noch, ne, gibt es noch so ein CV- und BV-Horizont. Ne? Ja. Das sind auch so Geschichten, die immer mal glazial überprägt wurden. Da findest du auch noch Steroide und tatsächlich auch Gallensäuren. Aber da diskutieren sie auch entsprechend. Das kann auch durch Bioturbation dorthin gekommen sein. Wurzelbiomasse enthält auch diese Biomarker. Man hat tatsächlich auch schon rausgefunden, dass eben Wurzelexudate teilweise diese Biomarker enthalten, also diese Exudat ist auch wieder so ein Wurzelexudat, das ist auch wieder so ein Begriff, ne? Aber das ist definiert.
Wurzelausscheidungen,
genau,
wenn man so will. Das, was die Wurzel abgibt,
richtig,
ne? An ihre Umgebung.
aktiv oder passiv sozusagen. Ne? Das ist so die Definition. Und da können eben auch sowohl Steroide als auch Gallensäuren enthalten sein. Deswegen hat sie das jetzt nicht vom Hocker gehauen. Man würde ja erwarten, bei so einem Eluvialhorizont müsste entsprechend die Menge an Steroiden und Gallensäuren niedrig sein, wenn sie denn dort ausgewaschen worden wären. Ne? Und dafür in tieferen Bereichen entsprechend höher. Aber das ist hier definitiv nicht der Befund. Also hier auch wieder ein Indiz dafür, dass auch ein pH-Wert, der sehr niedrig ist, möglicherweise diesen persistenten Molekülen nichts anhaben kann. Das ist doch schön, Mareile.
Wunderbar.
Es könnte nicht schöner sein, ja. Und ich kürze das an der Stelle ein bisschen ab und verweise nochmal auf Abbildung 7. Die man in diesem Paper sehen kann, wo sie auch schön eingängig bestimmte Linien eingezeichnet haben. Ja, und das ist so das Letzte, was man dann diskutieren kann. Das eine ist natürlich die Frage, okay, inwiefern hat da noch ein menschlicher Einfluss stattgefunden, ne? Also auf diesen Flächen? Also hat da wirklich getrennt die Viehhaltung vom Einflussbereich des Menschen stattgefunden, ne? Und das ist die obere linke Abbildung und da sieht man ja schon eingezeichnet quasi, ne, ein geringer menschlicher Fäkal-Einfluss sozusagen, ne, ist da gegeben, ne, und da bewegen sich die Boxplots eindeutig auf der Seite der Linie, wo das eingezeichnet ist, ne, siehst du auch.
Genau, also geringer menschlicher Input.
Ja, richtig, genau.
Ja, also, ne? Nicht mal ein Ausreißerpunkt oder so auf der, in die Richtung dieses höheren Verhältnisses von diesem Ratio.
Ja. Genau. Und wenn du nochmal unten rechts auf diese Grafik blickst beispielsweise, ne, also hier ist genau dieses Ratio 5, ne, also dieses DCA durch LCA Verhältnis, was ich zuletzt diskutiert hatte bei den Ratios, nochmal dargestellt. Ne. Noch da sieht man, das deutet eindeutig auf Wiederkäuer hin. Allerdings in diesem Eluvialhorizont, in diesem mesolithischen Horizont, siehst du auch, dass die Antenne des Boxplots geht so ein bisschen in den menschlichen Bereich hinein. Ja. Nun, was ist denn?
Es ist auf jeden Fall näher dran an diesem Grenzwert als der Ratio 1.
Ja, genau.
Der ist sehr deutlich.
Und da waren sie auch sehr traurig drüber. Allerdings hat das vermutlich was damit zu tun, dass eben eines dieser Bodenprofile ziemlich nah an so einem ursprünglichen Ausgrabungsort, also tatsächlich dieser Siedlungsstätte, dran war. Und dass da ein Einfluss von menschlichen Fäkalien einfach dann nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Das ist eben der Nachteil, wenn du über verschiedene Bodenprofile hinweg dann die Ergebnisse darstellst, dann kann eben so ein Profil, was in Anführungszeichen verunreinigt ist, ne, mit menschlichen Fäkalbiomarkern, kann dir dann natürlich auch diesen kleinen Übertritt der Linie erklären. Aber das haben sie entsprechend auch diskutiert. Und das insofern nicht ausgeschlossen. Ja, und das finde ich in Summe, Mareile, ziemlich spannend. Ne? Also, dass man über verschiedene Ratios, die wir jetzt hier noch längst nicht alle diskutiert haben und angesprochen, und letztlich über die Gehalte verschiedener Fäkalbiomarker über mehrere tausend Jahre hinweg abschätzen kannst, ob dort wirklich Weiterhaltung stattgefunden hat und wenn ja, möglicherweise auch mit welchen Tierarten. Das ist eigentlich das, was ich in dieser Folge hier transportieren wollte. Und jetzt kommst du.
Ja, spannend. Also damit habe ich nicht gerechnet, auf jeden Fall. Ziemlich cool. Es geht so ein bisschen in die Richtung von dem Vortrag, den ich schon mal gehört hatte. Wie gesagt, ich glaube, da ging es um Pferde, aber auch um irgendwelche Marker. Was ich mich gerade frage, du sagtest, dass die oberen Horizonte ja auch eventuell durch aktuelle Tiere geprägt wurden. Kann man das denn ausschließen? Also kann man denn jetzt trotzdem sicher sagen, dass die Marker in den tieferen Horizonten auf jeden Fall aus den und den, also aus dem neolithischen Zeitraum kommen?
Ja, das sind also
einer. Das diskutiert?
Ja, also das sind einerseits natürlich die Voruntersuchungen. Und zweitens kann man ja wieder argumentieren mit der Persistenz, ne? Also auch wenn diese neolithische Nutzung in den oberen Horizonten quasi überprägt ist mit neuer Weidenutzung, ne, dann sind ja die Stoffe trotzdem persistent und werden entsprechend nicht ausgewaschen. Ne? Also bleiben sozusagen residual an Ort und Stelle. Das wäre jetzt mal so der Ansatzpunkt, den ich dort dafür finden würde. Ne?
Ja, das macht Sinn.
Ne? Genau. Das bleibt natürlich nicht aus, aber umso beeindruckender ist eben wirklich, finde ich persönlich, dass man hier Informationen nimmt, die eben aus Grabungen schon mal zutage getreten sind. Wichtige Informationen eben, okay, wir haben das Neolithikum in diesem Eluvialhorizont drin. Da haben wir Fundstücke gefunden und das dann eben noch ergänzen. Sagen, okay, dann graben wir mal noch ein bisschen weiter. Wir gucken zusätzlich noch, ob da Auswaschungen stattfinden. Das ist ja eben auch so ein Ding, ne? Und vervollständigen das Bild einfach des Neolithikums, der Bronzezeit dort in diesem Bereich und können jetzt noch räumlich festlegen, okay, neben den Siedlungen, wo hat denn hier eigentlich Weidehaltung stattgefunden? Und das ist ziemlich cool und man kann sich es so richtig vorstellen wie ein 1000-Teile-Puzzle, Mareile. Da ist jetzt einfach.
Ohne dass man das Bild vorher kennt, ne?
Ja, quasi. Genau. Ohne dass man das Bild vorher kennt, aber es ist jetzt ein Teil dazugekommen. Ja,
ja.
Das Bild ist ein bisschen kompletter. Ja, und dazu haben
wir. Ich sehe quasi diesen Olafelsen jetzt vor mir.
Ja.
Und stelle mir darauf so eine kleine Siedlung vor.
Ja.
Ja, also.
Ja.
Ja. Und daneben
ja.
Grasen zumindest Rinder und Schafe.
Ja, zumindest Rinder und Schafe. Ne? Und dann rennt natürlich auch noch eine neolithische Mareile dort rum. Läuft dort immer mal lang.
Ich als neolithische Bäuerin habe da natürlich den Blick dann auf meine Tiere.
Ja. Genau, aber du kackst dort nicht. Ja, das ist ja ganz wichtig.
Nein, ich mache das woanders offenbar.
Richtig, sonst hätten wir ja auch dort erhebliche menschliche Fäkalbiomarker gefunden. Ja.
Ja. Aber auch da hatte ich vorhin noch eine Frage im Kopf. Mhm. Und zwar habe ich so in Erinnerung, das ist ja durchaus, naja, man kennt, es sind ja punktuelle Funde. Also auch aktuell, wenn man jetzt mal über eine Wiese läuft, wo Kühe stehen, das sind ja punktuelle Ausscheidungen, ne? Das heißt, man müsste ja auch in den Bodenprofilen mal Bereiche haben, wo man was findet und wo auch weniger vielleicht zu finden ist. Sieht man das in den Daten? Oder hat sich das so, war das jetzt so lange Nutzung, dass am Ende überall mal
alles
bedeckt war?
Es ist auf jeden Fall eine lange Nutzung. Ne? Wie gesagt, Bronzezeit, das sind dann, wenn ich das hier richtig rechne, 1400 Jahre Nutzungsgeschichte dort. Und derzeit hat, glaube ich, jedes Schaf mal überall hingekackt oder so.
Jedes Schaf und seine Nachkommen,
Ja. Nee, aber du siehst ja an der Boxplot-Darstellung schon, dass es auch Schwankungen gibt mitunter, je nachdem, welchen Biomarker man sich da anschaut. Ne? Und das sind einfach die natürlichen Heterogenitäten. Ne? Also die kann man da auch entsprechend abbilden. Ne? Deswegen finde ich es auch so smart eigentlich, dass es dann eben diese Ratios gibt. Ne, also man begnügt sich nicht nur mit den Gehalten, sondern man muss auch gucken, okay, wie verhalten sich einzelne Biomarker eben zueinander und welche Informationen kann ich dann daraus nehmen. Ne? Und das ist, das komplettiert dann einfach das Bild. Ne? Ja, ich würde vorschlagen, Mareile, ihr da draußen guckt natürlich ins Paper rein. Da sind noch viel, viel mehr Diskussionspunkte, die ich jetzt hier in der Kürze der Zeit gar nicht aufgreifen konnte. Zum Beispiel, was hat es mit pflanzenbasierten Steroiden zu tun, ihr Verhältnis zu diesen Fäkalbiomarkern? Und wie ist es eigentlich tatsächlich um die Persistenz bestellt von 5-Beta-Stigmastenol? Das sind so Fragen, die wir jetzt hier nicht noch mit bearbeitet haben, aber ich glaube, es ist ein guter Einblick sozusagen in die Fäkal-Biomarker-Analytik und vor allem in die Frage, was da alles möglich ist.
Absolut.
Ja.
Absolut.
Ja, Mareile, mach mal an der Stelle einen Deckel drauf. Bist du zufrieden, Mareile? Hast du, jetzt ist ja dein Einstieg wieder hier im Podcast, hast du das Entertainment bekommen, was du dir erhofft hast?
Absolut. Es war pures Entertainment.
Schön.
Nee, wirklich. Also ich wusste ja nicht genau, was du vorhast. Also archäologische Methoden ist ja erstmal, wie du am Anfang schon sagst, da gibt's ja wahnsinnig viel von Fernerkundung bis offenbar chemische Analysen, ne? Von daher war es unerwartet und interessant. Ich finde es auch schön, dass man das Paper nebenbei hat. Also, das haben wir schon häufiger gemacht im Soil Talk, ne, dass beide auch die Bilder sehen und ihr da draußen vielleicht auch die Chance habt, da mal reinzugucken.
Ja. Ja,
ja, jetzt wissen wir mehr über Verdauungsprodukte, die man im Boden findet. Ja.
Ja, ja.
Sehr interessant.
Ja, und das ist sicherlich auch nicht das Ende der Fahnenstange. Also ihr könnt davon ausgehen, dass wir hier noch das ein oder andere Mal über Kacke reden werden, weil die fällt nun mal natürlicherweise auf den Boden. Ja, das ist nun mal, es gehört untrennbar zusammen, Mareile. Ja, es ist einfach so. Und das freut mich auf jeden Fall. Da fällt mir ein Stein vom Herzen, Mareile. Und ihr da draußen, wenn euch auch ein Stein vom Herzen gefallen ist oder aber ihr sagt unerhört, was der hier ins Mikrofon gesprochen habt, ich habe da noch Anmerkungen, ich habe Feedback zu der Folge oder ich habe vielleicht auch eine Idee für eine neue Folge, dann könnt ihr euch vertrauensvoll an die E-Mail-Adresse info@soulcast.de wenden. Das ist die Kummernummer, hätte ich fast gesagt, aber das ist die E-Mail-Adresse eures Vertrauens. Immer dort gerne eine elektronische Post hinschreiben. Und darüber hinaus sind wir auch in den sozialen Medien Blue Sky, Instagram, Facebook und auf LinkedIn vertreten. Auch darüber gerne eine Nachricht. Und ja, Mareile, wir haben jetzt die Ehre und Bürde der letzten Worte haben wir abgeschafft mittlerweile. Das ist dir ja auch nicht entgangen.
Ja, ne? Habe ich gehört.
Das ist auch immer nur mal so ein Stressfaktor gewesen, hintendran nochmal sich was aus dem Kreuz zu leiern. Ne? Deswegen würde ich sagen, wir sagen an der Stelle einfach ganz kurz und knackig Tschüss.
Genau, tschüss, viel Spaß beim nächsten Mal.
Der Soulcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soulcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.